Wir machen weiter mit dem Römerbrief. Und beim letzten Mal hat sich Paulus Zeit genommen, sich vorzustellen, aber auch, worum es ihm im Römerbrief geht, nämlich um Jesus, den Sohn Gottes. Und jetzt in den nächsten Kapiteln wird Paulus sehr ausführlich und sehr gründlich ausführen und erläutern, was das Evangelium ist, was die Botschaft von Jesus Christus ist. Und beim letzten Mal haben wir damit geendet, dass Paulus gesagt hat, für diese Botschaft schäme ich mich nicht. Ich stehe dazu, ich traue mich, darüber zu reden, ich schäme mich dafür nicht. Denn warum? Diese Botschaft ist eine Kraft. Eine Kraft, die Menschen Rettung bringt. Aber Rettung wovor? Warum brauchen wir Rettung? Und damit macht er jetzt in 1,18 weiter. Denn es offenbart sich Gottes Zorn vom Himmel her. Paulus beginnt, ich würde sagen, für uns sehr ungewöhnlich. Paulus beginnt mit dem Zorn Gottes. Ich wage zu behaupten, dass Christen heutzutage aufgehört haben, über den Zorn Gottes zu sprechen. Zorn Gottes, das passt uns nicht. Das passt nicht in unser Gottesbild. Wir wollen keinen zornigen Gott. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, dann freuen die sich, wenn sie einen Hund sehen. Aber wenn der Hund plötzlich auf sie zukommt, dann werden die ganz nervös und ich gehe dann immer dazwischen und versuche, den so ein bisschen wegzuhalten. Und was sagen Hundebesitzer dann immer? Der tut nichts. Der ist lieb. Ja, er will nur spielen. Und genau so haben Christen angefangen, über Gott zu reden. Er tut nichts. Er ist harmlos. Er ist lieb. Er will nur spielen. Paulus würde dem vehement widersprechen. Nein, das stimmt nicht. Und wenn wir das verschweigen, dann ist es gefährlich, weil wir nehmen eine ganz wichtige Tatsache weg. Und vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du die Nachrichten schaust oder liest, dass du denkst, was ist nur los in dieser Welt? Was geht nur mit diesen Menschen vor? Wir lesen von Krieg, von ganz viel Leid, und wir denken uns doch manchmal, wie grausam sind diese Menschen? Wie können sich die Menschen das nur gegenseitig antun? Und weißt du was? Gott denkt das auch. Gott sieht das Treiben auf dieser Welt und er fragt sich, wie können die Menschen das meiner Schöpfung nur antun? Wie können die Menschen sich das nur gegenseitig antun? Wie können die Menschen das nur meinen Kindern antun? Und der Unterschied ist, wir sehen das in den Nachrichten, das, was in unserem Umfeld passiert. Gott sieht noch so viel mehr. Und deshalb heißt das weiter, der ganze Vers, denn es offenbart sich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit unterdrücken durch Ungerechtigkeit. Gottes Zorn ist eine Reaktion auf das Verhalten der Menschen. Das ganze Unrecht in dieser Welt, es macht Gott wütend. Und es ist dramatisch, wenn man von Krieg hört. Menschen sind auf der Flucht und es gibt Menschen, die das ausnutzen. Die Menschen, die auf der Flucht sind, verschleppen, gefangen nehmen, Strafarbeiten, Prostitution und was auch immer. Man hört sowas und man denkt sich, wie kann man dieses Leid so ausnutzen? Wie kann man so grausam sein? Und das denkt Gott auch. Und es wäre grausamer, wenn das alles Gott kalt lassen würde. Wenn es Gott völlig egal wäre, was hier auf dieser Welt passiert. Nein, es ist nicht. Und Gottes Zorn bedeutet, dass Gott Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Dass Menschen für ihre Taten die Konsequenzen tragen werden. Dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Wie oft trauern wir darüber, dass Menschen einfach so damit davonkommen? Nein, werden sie nicht. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Gott wird sie zur Verantwortung ziehen. Und das größte Wunder ist, dass Gott sich bei all dem, was auf dieser Welt passiert, zusammenreißen kann, zurückhalten kann und der Tag des Gerichts noch auf den Tag des Gerichts wartet und Menschen nicht sofort zur Verantwortung zieht. Paulus sagt, die Menschen unterdrücken die Wahrheit. Die halten die Wahrheit nieder, sie halten die Wahrheit klein. Die Wahrheit an sich, aber auch die Wahrheit genau darüber, dass Gott zornig ist, dass Gott Gericht sprechen wird, dass wir vor Gott verantwortlich sind, dass unsere Taten vor Gott ewige Konsequenzen haben werden. Das versuchen wir zu ignorieren. Das versuchen Menschen klein zu halten und das zeigen die nächsten Verse. Sie hätten ja vor Augen, was von Gott erkannt werden kann. Gott selbst hat es ihnen vor Augen geführt, denn was von ihm unsichtbar ist, seine unvergängliche Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt mit der Vernunft an seinen Werken wahrgenommen. Es bleibt ihnen also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht die Ehre gegeben, die Gott gebührt, noch ihm Dank gesagt, sondern sie verfielen mit ihren Gedanken dem Nichtigen und ihr unverständiges Herz verfinsterte sich. Paulus sagt, das größte Problem ist, dass die Menschen von Gott nichts mehr wissen wollen. Dass sie ihn leugnen. Dass sie ihm keine Achtung, keine Anerkennung schenken, obwohl sie wissen, dass es ihn gibt. Und Paulus macht es an der Schöpfung fest. Paulus sagt, jeder Mensch, der mit offenen Augen durch diese Welt läuft, durch die Natur, wer sich das alles betrachtet, jeder klar denkende Mensch müsse zu dem Ergebnis kommen, dass es doch mehr auf dieser Welt gibt als nur uns Menschen. Dass wir Menschen nicht das Zentrum der ganzen Welt und des ganzen Universums sind. Keiner steht bei Null. Ich habe ein Bild von einer Figur, die sicher jeder kennt, aus dem Kinderzimmer vielleicht sogar schon mal draufgetreten. Jeder, der diese Figur sieht, der weiß, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da war ein Designer, er hat was entwickelt, er hat die Gussform oder das Herstellungsverfahren konzipiert. Da sind Leute bis heute, die immer wieder neue Aufdrücke gestalten, neue Accessoires. Und wir wissen, ja, da haben sich viele Gedanken gemacht. Und dann sehen wir das nächste Bild. Und wir sagen, das ist Zufall. Wenn man uns als Menschen sieht, wie komplex, wie vielseitig, wie vielfältig, wie wunderbar wir sind, wenn wir ins Innere gehen, Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Forschung haben immer noch nicht ausgereicht, um uns in unserer Komplexität zu verstehen. Und es geht nur um unseren Organismus. Da reden wir noch nicht von der Neurologie. Und das ist irgendwie zufällig entstanden, durch ganz, ganz glückliche Fügungen und Mutationen haben wir dieses perfekt aufeinander abgestimmte Ergebnis, das wir Tag für Tag erleben dürfen. Und nicht nur das, schauen wir uns die Natur an, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, wie kreativ, wie wunderbar, wie perfekt einzelne Blumen und Insekten aufeinander abgestimmt sind, dass es so eine Harmonie ist, dass es funktionieren kann. Aber auch rausgezoomt, der ganze Planet in seiner Rotation, in seinem Winkel. Es ist so perfekt, wenn es ein bisschen abweichen würde, würde ein Leben, wie wir es kennen, wie wir es brauchen auf diesem Planeten, nicht möglich sein. Und Paulus sagt, jeder, der sich das bewusst macht, der das alles sieht, muss doch zu dem Ergebnis kommen, dass es einen Gott gibt. Er redet hier noch nicht von Jesus und dass man alles über Gott wissen muss, sondern das Bewusstsein, es gibt jemanden, der über mir steht. Das alles hat einen Schöpfer. Und der Punkt ist, selbst wenn man in die entlegensten, auf die entlegenen Inseln geht, wo niemand war, höchstens Coca-Cola, selbst diese Menschen haben ein Verständnis oder gerade diese Menschen ein Bewusstsein, dass es einen Gott geben muss, dass es irgendeine Gottheit gibt. Überall findet sich ein Bewusstsein dafür, dass es einen Gott geben muss. Und davon redet Paulus hier. Aber wir entscheiden uns ganz bewusst dazu, nicht glauben zu wollen. Wie oft habe ich in Foren gelesen, dass Menschen sagen, ich will niemanden über mir haben. Ich will niemanden, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, ausgenommen jetzt der Chef, aber sonst. Ich will mein Leben selber bestimmen. Ich will mein Leben in der Hand halten. Und Paulus sagt, die Menschen halten sich für so klug und weise, dass sie einen ganz, ganz schlimmen Tausch vornehmen. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder Sammelkarten hattet. Gibt es immer wieder, ja. Und ich bin nicht stolz drauf, aber ich weiß, dass ich manchmal jemanden getroffen habe, der eine ganz wertvolle Karte hatte, aber sich dessen Wert nicht bewusst war. Und dann hat man angefangen, eins gegen eins möchte er nicht. Ja, komm, ich gebe dir 2 Karten. Boah, guck mal, ich 3. Ich verliere 3 und du gibst mir nur 1. Und man versucht jemanden zu überzeugen, dass diese 3 schlechten oder 4 schlechten Karten ein Verlust sind, wobei ich ganz genau den Wert kenne. Und am Ende weiß ich, die andere Person hat einen richtig schlechten Tausch gemacht und ich habe hier mega profitiert. Und genau davon redet Paulus jetzt. Wir machen einen Tausch und wir denken, dieser Tausch ist richtig gut, aber er ist richtig fatal für uns. Ab Vers 22. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Und sie tauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gegen das Abbild eines vergänglichen Menschen, gegen das Abbild von Vögeln, von Vierfüßlern und Kriechtieren. Die Menschen haben Gott eingetauscht, ausgetauscht. Sie wollten Gott nicht mehr haben und haben etwas anderes als ihren Gott ersetzt. Und das ist nicht erst ein Phänomen seit der Aufklärung, wo man sich für so weise und klug hält, sondern schon immer. Man wollte nichts von Gott wissen und schafft sich einen Ersatzgott. In der Antike waren es Figuren von Menschen, von Tieren. Man hat sich Legenden von Gottheiten ausgedacht, die irgendwie für den Acker zuständig sind oder was auch immer. Es gibt immer einen Ersatzgott. Etwas, was mir sagt, wie ich glücklich werde. Etwas, wonach ich mein Leben ausrichte. Etwas, wo ich weiß, wenn ich das erreiche, dann geht es mir gut. Das Streben nach Glück ist eine Sehnsucht eines jeden Menschen. Das Problem ist jedoch, dass wir angefangen haben, dieses Glück in der Schöpfung zu suchen, anstatt beim Schöpfer. Heute schnitzen wir uns keine Figuren und sagen, oh, das ist meine Gottheit und stellen die auf irgendein Altar oder so. Das machen wir heute nicht mehr. Aber wir haben heute genauso unsere Ersatzgötter. Für einige ist es die Wissenschaft. Für einige ist es der Mensch selbst. Ich bin mein eigener Herr und Gott. Für andere ist es Geld oder Macht, Sexualität, wo man sagt, davon werde ich glücklich. Darin liegt der Sinn des Lebens. Darin finde ich Erfüllung. Aber man sucht es in etwas, wo man es nicht finden kann. Und die Konsequenz für diesen fatalen Tausch, das sind die nächsten Verse. Darum hat Gott sie im Begehren ihres Herzens der Unreinheit preisgegeben und so entehren sie selbst ihre Leiber. Sie tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge und huldigten und dienten dem Geschöpf statt dem Schöpfer. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Paulus sagt, die Folge ist, dass Gott die Menschen gehen lässt. Dass Gott die Menschen machen lässt, dass er die Menschen vor die Wand laufen lässt. Vielleicht kennst du das, du hast einen Freund, du hast jemanden, wo du weißt, er ist dabei, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich schlecht für ihn ist. Und man redet auf ihn ein, man versucht ihn zu überzeugen, man investiert da viel Zeit und merkt, die Person will einfach nicht auf dich hören. Und irgendwann, ja, nützt alles nichts, dann sagst du, okay, dann mach, dann geh, dann triff diese Entscheidung, aber sag mir nicht nachher, ich hätte dich nicht gewarnt. Und genau das lesen wir hier, das ist ein Teil der Strafe Gottes, dass Gott sagt, dann geht, okay, dann macht. Dann lebt so, wenn ihr meint, dass das das Richtige ist. Gott überlässt dem Menschen sich selbst. Und wir sehen, was die Folge davon ist. Die Menschen sind bestimmt von ihrer Begierde, von ihrer Lust, von dem, was ich will, von dem, was ich möchte. Das Wichtigste ist, dass es mir gut tut. Und daran fangen die Menschen ihr Leben und ihr Verhalten auszurichten. Und die Folge davon ist, wir schaden uns gegenseitig. Wir schaden einander, wir machen uns kaputt. Menschen nutzen einander aus, Menschen beuten den anderen aus. Ja, wir wollen es immer günstiger, immer preiswerter, immer billiger, aber nehmen in Kauf, dass dafür andere Menschen leiden müssen. Hart arbeiten, vielleicht sogar Kinder arbeiten müssen, damit ich dann meinen günstigen Pulli, meinen Kaffee, mein was auch immer haben kann. Und wir reden, und es gibt noch viele andere Themenfelder, wo man lebt und erlebt, wie Menschen einander ausbeuten und ausnutzen und sich noch Schlimmeres antun, nur um selber zu profitieren, nur um selber einen Vorteil davon zu haben. Und das ist die Folge dessen, dass der Mensch sagt, Gott, ich brauche dich nicht. Ich möchte selber bestimmen, wie es geht. Und Paulus sagt, das Kernproblem ist die falsche Anbetung. Und Anbetung ist nicht eine Musikrichtung. Anbetung sind nicht nur 3-4 Lieder im Gottesdienst. Anbetung ist nicht einfach nur eine Aktivität, und das hat Tobias gut gesagt. Es ist eine, ja, du hast gesagt, wir sollen ständig beten, im Gebet sein. Anbetung ist eine Identität. Ich bin in Beziehung mit meinem Schöpfer. Ich bin in Beziehung mit Gott. Ich lebe mit ihm, ich danke ihm, ich beziehe ihn in mein Leben mit ein. Und das Kernproblem ist nicht die Liste von Sünden und schlechten Taten, die jetzt kommt, die Paulus jetzt erwähnen wird, sondern viel elementarer, viel wichtiger ist, dass die Menschen Gott aus ihrem Leben ausgeklammert haben. Dass sie Gott ausgetauscht haben, ihn auf die Ersatzbank gesetzt haben oder sogar aus dem Team geworfen haben und sich selbst oder etwas anderes in diese Position gestellt haben. Alles andere, was jetzt kommt, ist nur die Folge davon. Aber das hier ist das Kernproblem. Und so lesen wir jetzt weiter. Und wir lesen dreimal, dass Gott den Menschen preisgibt. Hier jetzt das zweite Mal. Deshalb hat Gott sie unwürdigen Leidenschaften preisgegeben. Denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Umgang mit dem Widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau auf und entflammten in Verlangen nacheinander. Männer mit Männern bringen Schande über sich und empfangen im eigenen Leib den Lohn für ihre Verirrung. Gott überlässt dem Menschen seine Leidenschaften. Der Mensch lässt sich von seinen Leidenschaften antreiben, und die Folge ist alle Art von sexueller Ausschweifung. Und Paulus hebt hier die ausgelebte Homosexualität hervor, weil für ihn ist das das Beispiel, man hat den Schöpfer, sich vom Schöpfer abgewandt, entsprechend hat man sich auch von dem natürlichen Geschlechtsverkehr entfernt. Es ist eine natürliche Folge für Paulus, wenn man sich vom Schöpfer distanziert. Wenn hier von Homosexualität die Rede ist, dann geht es nicht um die Empfindungen oder um die Gefühle, sondern das, was ausgelebt wird. Und Paulus schreibt diese Worte in eine Kultur an die Römer, wo das definitiv gang und gäbe und Alltag gewesen ist. Ich habe gelesen, dass für junge Männer und Frauen galt auch in der Antike eigentlich die Enthaltsamkeit bis zur Ehe, aber die jungen Männer durften oder sollten von Sklaven in die Sexualität eingeführt werden. Die Jungen durften zu Prostituierten gehen, die Frauen natürlich nicht. Und da gab es natürlich auch damals Männer und Frauen. Und hier ist nicht nur von einem Machtgefälle die Rede, denn davon lesen wir gerade auch bei den Römern, in der römischen Kultur, die Welthauptstadt, bei der Elite, dass es auch viel um Unterdrückung ging. Ja, es gab Sklaven, Sklavinnen, und es gibt einen, ich weiß nicht, ob es ein Philosoph war, der gesagt hat, wenn ein Mann ein brennendes Verlangen hat, das ist schlecht, nimm dir einen Sklaven, nimm dir eine Sklavin und folg deinen Trieben. Es ist voll in Ordnung, besser als Lust zu haben, geh dem einfach nach. Ja, und auch Prostitution, das ist viel mit Zwang, mit Unterdrückung, mit alles andere als mit Freiwilligkeit zu tun. Aber auch das war Thema bei ihnen. Und da mussten Männer und Frauen hinhalten für die Gelüste von den Reichen. Aber nicht nur Machtgefälle, oder man liest oft von den Römern und Griechen, der Lehrer, der sich an seinem Schüler vergreift oder wo es eigentlich dazugehört hatte zu dieser Schüler-Lehrer-Beziehung, sondern Paulus redet auch davon, und das gab es in Rom auch, wo es einvernehmlich war. Ja, oder die ganzen Orgien und Exzesse, die die Römer gefeiert haben. Aber was Paulus hier betonen möchte ist, und was heute noch viel krasser ist, dass unsere Gesellschaft die Sexualität überbetont. Als wäre es das Allerwichtigste. Meine Identität hängt von meiner Sexualität ab, wird uns heute gesagt. Du bist, deine ganze Identität, dein ganzes Wesen wird durch deine Sexualität definiert. Und dann gibt es so Sätze wie, ja, wenn es im Bett nicht mehr so gut ist, dann geh zu dem nächsten Partner. Wenn das Gefühl weg ist, ja, dann mach Schluss. Wenn es gerade schwierig ist, wenn es brenzlig ist, ja, dann lass dich scheiden. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Wichtig ist, dass du zum Zug kommst. Wichtig ist, dass du darin, du glücklich bist und die Erfüllung findest. Und deshalb haben wir auch so viele Scheidungen. Und deshalb hat unsere Gesellschaft darüber gesprochen, ob es nicht sinnvoll wäre, nach 7 Jahren die Ehe zu beenden, weil länger hält sie ja eh nicht. Doch das tut sie. Und wir haben hier ganz viele tolle und vorbildliche Beispiele dafür. Und es ist nicht immer leicht. Ja, jeder, der ein bisschen länger zusammen ist, weiß, man kommt sich aneinander. Man hat Konflikte. Es ist ein Kampf, es ist ein Zurückstecken, es ist ein Arbeiten aneinander. Aber es ist ein gemeinsames Unterwegssein. Und das bedeutet, ich stelle mich selber zurück. Es geht nicht nur um mich, um mich, um mich, sondern es geht um mein Wir, um mein Miteinander. Es geht darum, um meinen Partner. Aber wenn man das ausblendet, wenn es nur um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Befriedigung geht, ja, dann wird es schwierig. Aber auch in Gemeinden wird Sexualität oft überbetont. Seit ich Jugendarbeit mache, also seit meinem 18. Lebensjahr, rede ich mit Jugendlichen darüber, dass in Gemeinden oder Familien gesagt wird, das Schlimmste, was du tun kannst, ist Sex vor der Ehe. Das Schlimmste, was es gibt, ist Homosexualität. Es ist okay, wenn du beim Diebstahl erwischt wirst. Ja, es ist nicht schön, aber Alkohol und wenn du dir übertrieben hast oder Drogen, ja, müssen wir mitleben. Aber das andere, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich habe Aufnahmen von Jugendlichen gehört, aus dem amerikanischen Kontext, die sich dabei aufgenommen haben, wie sie sich vor ihren Eltern geoutet haben, wie sie gesagt haben, ich bin schwul, ich bin lesbisch. Und wie diese christlichen Eltern reagiert haben, es ist Wahnsinn, ich war schockiert. Die haben ihre Kinder aus dem Haus geschmissen, sie haben sie vertrieben, sie haben gesagt, du schmorst in der Hölle, du bereitest uns Schande, du ruinierst unsere Familie. Und das ist, ich war entsetzt. Geht man so mit anderen Menschen um? Geht man so mit seinen Kindern um? Selbst wenn ich das nicht teile, was die Person tut, ist das der richtige Umgang? Wo ist da die Liebe? Wo ist da die Annahme? Und ich glaube, da müssen wir gemein noch umdenken. Wir haben etwas auf ein Podest gestellt, als das Schlimmste gebrandmarkt. Paulus wird gleich noch ganz, ganz viel anderes nennen. Und da steht alles auf derselben Ebene. Er bezeichnet das alles als Sünde, aber die Folge ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem, sagt er, ist, dass die Menschen Gott nicht mehr in ihrem Leben haben. Dass sie Gott ausgeklammert haben. Dass sie nicht mit in der Beziehung mit ihrem Schöpfer leben. Das ist das Allerentscheidende. Das ist das Allerschlimmste. Alles andere sind nur Dinge, die daraus resultieren. Und es ist dann auch die Frage, geht Gott so mit uns um? Denn wir alle sind doch auch Sünder. Wir versagen, wir scheitern, auch als Christen. Würden wir erwarten, dass Gott so mit uns umgeht? Unser Handeln, unsere Fehler, unsere Sünde, unsere Sexualität bestimmt nicht unsere ganze Identität. Ändert nicht unseren Wert vor Gott. Ändert nicht, dass Gott sagt, ich liebe dich. Du bist wertvoll für mich. Ich möchte, dass du gerettet wirst. Ich möchte, dass du mein Kind wirst. Und wenn du sagst, das Thema ist, ich möchte noch mehr wissen, es ist sehr komplex, das kann ich jetzt nicht alles zusammenfassen. Wir werden dieses Jahr das Thema definitiv noch gründlicher behandeln, aber ich kann jetzt nicht in aller Tiefe auf alle Aspekte darauf eingehen. Und so geht Paulus weiter, ab Vers 28. Und da es ihnen nichts bedeutete, Gott erkannt zu haben, hat Gott sie der Haltlosigkeit preisgegeben. Und so tun sie, was sich nicht gebührt. Sie strotzen vor Unrecht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, Arglist, Verschlagenheit, reden schlecht übereinander, Verleumder, Gotthasser, Frevler, Angeber, Prahler, erfinderischem Bösen, ungehorsam den Eltern, gedankenlos, haltlos, lieblos, ohne Erbarmen. Sie kennen zwar die Rechtsordnung Gottes, die sagt, dass wer es so treibt, den Tod verdient. Und doch tun sie es nicht nur, nein, sie beklatschen auch noch, die es genauso tun. Paulus sagt, fehlende Religiosität hat fehlende Moralität zur Folge. Je gottloser eine Gesellschaft, desto negativer wird die Ethik. Und Paulus geht es jetzt nicht darum, dass wir uns jeden einzelnen dieser Punkte, das ist tatsächlich nicht die beste Übersetzung, das klingt alles ein bisschen altbacken, vielleicht habt ihr eine eigene, eine bessere Übersetzung, dass man jeden Punkt einzeln betrachtet und was da jetzt drin steht, sondern Paulus möchte einfach das Ausmaß darstellen. Ja, das alles sind auch Folgen davon. Und vielleicht dachte man oder dachtest du bis jetzt, okay, das Ganze betrifft mich nicht. Das Thema ist nicht an mich adressiert. Ich glaube, spätestens hier in dieser Aufzählung haben wir uns alle wiedergefunden. Und wir merken, oh, es betrifft auch mich. Auch ich habe Sünde in meinem Leben. Und dann würde es bedeuten, dass auch Gottes Zorn über mir steht. Aber all diese Sünden, diese ganze Liste, alles hat das gleiche Kernproblem. Alle sitzen im gleichen Boot, nämlich dass man Gott ausgeklammert hat. Und deshalb sagt Paulus, ich schäme mich nicht, von dieser Botschaft zu reden. Und das war nur die Einleitung. Das Wesentliche kommt noch. Es ist eine Botschaft, die Kraft hat. Kraft hat, das aufzubrechen. Kraft hat, Menschen zu retten. Und deshalb an Weihnachten, was ist die Botschaft der Engel? Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, denn euch ist heute ein Retter geboren. Ein Retter, wovor? Genau daraus. Ein Retter vor dem Zorn Gottes. Ein Retter, ein Ausweg aus dieser Situation. Jemand, der Heilung, der Vergebung, der Versöhnung bringt. Und es spielt gar keine Rolle, welche Sünde dein Problem ist. Es spielt keine Rolle, wie groß dein Sündenberg ist und wie sehr er sich anhäuft. Das, was entscheidend ist, ist, dass es einen Retter gibt, der die Lösung dafür geben kann. Das Wichtigste ist, jetzt einen guten Tausch zu machen. Du kannst diesen Berg nehmen, diese Schuld, diese Sünde und sagen, Gott, ich gebe sie dir ab. Gott, nimm sie. Gott, bitte vergib mir. Nimm das weg von mir, verzeih mir. Und komm du in mein Leben. Übernimm du das Steuer. Komm in mein Leben und erfülle du mich. Lass mich in dir Identität finden. Lass mich in dir Annahme und Frieden und Vergebung erleben. Lass mich dein Kind sein. Das ist ein Tausch, der dein ganzes Leben verändern wird. Das ist ein, zur Abwechslung mal ein guter Tausch, von dem du enorm profitieren wirst. Und deshalb ist die Botschaft des Retters so wichtig. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann kannst du das auch heute tun. Das ist nicht schwer. Und ich werde ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das leise für dich so oder so ähnlich nachsprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich annimmst, wie ich bin. Mit meiner Schuld und mit meinem Versagen. Danke, dass ich dir meine Sünde hinlegen darf. Danke, dass du bereit bist, mir zu vergeben. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Komm du in mein Leben und fülle du mich aus und rüste du mich durch deinen Geist zu. Amen. Und hier fängt dann ein Weg, ein Leben in einer neuen Identität statt. Nämlich Gott, Christus definiert mich. Und ich habe den Heiligen Geist in mir, der mich befähigt, Sünde zu überwinden, gegen Sünde anzukämpfen, siegreich hervorzugehen und nicht jedem Verlangen und jeder Lust gleich nachzugeben. Und ich darf immer wieder neu die Schuld liegen lassen, neu Gnade tanken, neu Kraft tanken und weiter in den Alltag gehen. Und das ist, wo Paulus jetzt erstmal Punkt setzt, bevor es nächste Woche mit Kapitel 2 weitergeht. Amen.